Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Mommies and Magic.
Übernimm dich nicht beim Biertrinken. Du fällst hin mit schwankenden Beinen und keiner reicht dir die Hand. Deine Genossen sagen, geh heim, der du genug getrunken hast. Wer kommt und dich sucht, um etwas zu besprechen, der findet dich im Staub liegen wie ein Kind. Und deine Freunde gehen weiter und sagen, weg mit diesem, er ist betrunken.
Prost! Schön, dass du wieder da bist.
Ja, so muss das. Schmeckt's?
Ja.
Es ist zumindest kühl, ne?
Es ist kühl, ist bei den Temperaturen sehr angenehm.
Gut. Mhm. Wir schlürfen noch ein wenig ins Mikrofon und ihr ahnt, worum es heute irgendwie geht. München ist im alljährlichen Ausnahmezustand.
Ozaptis. Servus.
Auf eine friedliche Wiesen. Es ist Oktoberfest in München und wir haben uns gedacht, das können wir nicht ungepodcastet an uns vorbeigehen lassen. Und deswegen sitzen wir jetzt hier mit Festbier aus der Dose.
Oh ja, aus der Dose. Schändlich, schändlich.
Und dass es natürlich im alten Ägypten auch schon Bier gegeben hat, das haben wir eben in dem Originaltext gehört. Das war nämlich aus der Lehre des Ani um 1300 vor Christus. Prösterchen, wenn man sich heute auf der Wiesn umguckt, sieht das nicht viel anders aus. Leute liegen betrunken, vielleicht nicht unbedingt im Staub, sondern auf der Wiese. Wie sagst du es neulich, wenn man in die Tram kommt?
Ein lauer Sommerabend in München. Man steigt in die öffentlichen Verkehrsmittel und ein leichter Kotzeduft liegt in der Luft. Dann weißt du, es ist Wiesn in München. Servus.
Wenn man morgens die Leute mit der Bierflasche in der Hand in der Tram trifft, auch dann, da sind sie noch einigermaßen nüchtern, aber man sieht genau, wie sie angezogen sind, wo sie hingehen. Ihr seht, wir sind die totalen Fans.
Ja, für mich total spannend, weil es ist quasi erst mein zweites Jahr hier in München, meine zweite Wiesn-Saison.
Ich bin inzwischen im Stadium angekommen, dass, nein.
Ich finde es ja ganz spannend, weil ich mit dem ganzen Konzept natürlich noch nicht so vertraut bin, habe das letztes Jahr auch alles geflissentlich ignoriert.
Das ist das Beste, was man tun kann.
Man kommt aber gar nicht umhin, weil das ganze Stadtbild Münchens ist total durchzogen und durchwoben von Menschen in Dirndeln, von Menschen in ordentlicher Tracht, von Menschen in abklatschbilligen Trachten, die man noch im Touri-Shop schnell kaufen kann. Am Bahnhof gab es sogar mal einen Stand, da konnte man ein Last-Minute-Dirndl
so ein Bierhut, ne?
To go auch noch kaufen. Mhm. Also es ist aus dem Stadtbild gar nicht wegzudenken. Man sieht die Leute überall, teilweise auch mit sehr, sehr schönen Klamotten, muss man ja auch sagen.
Ja, so aus kulturgeschichtlicher Sicht ist es ja auch alles ganz nett.
Stichwort Kulturgeschichte, das ist ja auch alles gewachsen und kreiert. Also die ersten Wiesn waren was ganz anderes, reden wir vielleicht auch nochmal drüber. Mhm. Und diese Sache mit der Tracht ist eigentlich auch gar nicht urbayerisch. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder ganz viele Haters unten drunter, dass die Tracht früher gar nicht so gegeben hat, weil die Wiesn war ein Volksfest. Da ist man in seinem Sonntagsanzug hingegangen. Und erst so mit einer Identität, Nationalität 1900 paar zerquetschte, kam diese Sache mit der Tracht auf. Und wenn man sich das auch mal überlegt, so eine Lederhose aus krass
fiesem
Hirschleder oder was das eben ist. Wenn man sich vorstellt, hier die Hirten, die den Almauftrieb dann machen, in der nassen, nass geregneten Lederhosen, Erkältung 100% garantiert, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Ja, wobei diese Lederhose, ja, ich meine, wir kommen jetzt gerade total vom Thema ab, es ist egal.
Egal.
Wir wollen eine kurze Folge machen, eine kurze Zwischenfolge. Die Lederhosen ist ja eigentlich auch gar nicht so überhaupt urbayerisch. Also ich weiß noch, mein Vater, als der klein war, hat er auch eine Lederhose angehabt. Das war damals irgendwie so die normale Standardhose, weil unkaputtbar.
Ja, voll.
Was heute so die Jeans ist.
Ja, aber Bier. Altes Ägypten.
Aber Bier, altes Ägypten. Es geht ums, wir ahnen es schon, Bier im alten Ägypten, das nämlich zu den Grundnahrungsmitteln gehörte und in dem die Arbeiter auch bezahlt wurden. 5 Brote und 2 Krüge Bier waren im alten Ägypten das Existenzminimum. Schon gewusst?
Oh, Existenzminimum 2? Ja, okay.
Also ich weiß jetzt nicht, ob pro Woche oder pro Tag. Das habe ich jetzt nicht rausgefunden.
Ich glaube pro Tag.
Also das, da finde ich 5 Brote jetzt schon wieder sehr viel. Okay, die Familie
kommt
muss ernährt
werden.
Kommt halt
drauf an, für wie viele Personen, ja.
Genau, 2 Krüge Bier.
Ja, auf jeden Fall wären die Leute ziemlich sauer, wenn sie das nicht bekommen. Haben wir nämlich auch auf einem Ostrakon aus Deir el-Medina, also vergleichbar zu dem Text, den du auch am Eingang vorgelesen hast. Da beschwert sich nämlich einer, der seine Bezahlung nicht bekommt. Und das ziemlich wütend. Er fängt dann nämlich an, was ist das für eine schlechte Art, wie du mir gegenüber handelst? Ich bin für dich wie ein Esel. Wenn es Arbeit gibt, wird der Esel geholt. Wenn es Bier gibt, dann rufst du mich nicht. Ja, also er wird sich konkret beschwert. Mhm. Und dann geht es da eben noch weiter. Und dann sag mal unter uns, bin ich ein Mann, der schlecht ist im Umgang mit Bier? Veranlasse, dass man nach mir ruft, wenn es Bier gibt. Denn ich bin ein Mann, der kein Bier in seinem Haus hat. Und ich ersuche, meinen Bauch zu füllen, indem ich dir schreibe.
Wohl wahr.
Also, das war mal gesalzen, ja, hier direkt die Order an den Chef, bezahl mich und ich will hier nicht der Esel vom Dienst sein.
Wenn es dann allerdings zu viel Bier gab, wir könnten diese Folge auch zum Starkbierfest am Nockerberg irgendwie machen,
ja.
Also man hat auch Starkbier im alten Ägypten gehabt und das hat manchmal auch entsprechende Wirkung gezeigt. Aus der Medina gibt es nämlich zum Beispiel ein Ostrakon mit Arbeitsaufzeichnungen, wer wann wo zur Arbeit im Tal der Könige gekommen ist oder auch nicht. Und da hat man einen Eintrag von einem Herrn, der am Tag zuvor in der Wüste zu viel gefeiert hat und verkatert leider nicht zur Arbeit kommen konnte.
Upsi.
Das wird einigen Leuten auch so gehen. Das Bier im alten Ägypten wurde nicht nur getrunken, da steckt auch noch total viel spannende Sachen hintereinander.
Mhm.
Wir haben uns im Jahr 2016, also jetzt auch schon ein bisschen länger her, hier im Museum mit dem Bier im alten Ägypten beschäftigt. 2016 hat man nämlich ein Jubiläum gefeiert. 500 Jahre Reinheitsgebot in Bayern.
Mhm.
Wir haben uns das angeguckt und haben gesagt, haha, 5000 Jahre Bier im alten Ägypten.
Yeah.
Wir können das auch und wir haben dieses Jahr dann sozusagen als das Jahr des altägyptischen Bieres gefeiert. Was hat es eigentlich mit diesem Reinheitsgebot auf sich? Nun, am 23. April 1516, das ist angeblich der Georgitag, ist auf dem Landständetag zu Ingolstadt durch die beiden in Bayern damals regierenden Herzöge Wilhelm IV. Und Ludwig X. ein Edikt erlassen worden. Da steht drin, wir wollen auch Sonderlichen, dass für an allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stück, dann allein Gersten, Hopfen und Wasser genommen und gebraucht werden solle.
Aha, was?
Prost, darauf noch einen Schluck.
Was wollten die sagen?
Ja, sie haben einfach gesagt, dass ins Bier nur Gersten, Hopfen und Wasser gehört.
Ah ja, sehr löblich.
Mhm. Genau, das ist eben das berühmte Reinheitsgebot, das bayerische Reinheitsgebot, das Ingolstädter Reinheitsgebot. Es gibt nämlich total viele Reinheitsgebote und ganz wichtig ist, dass man sich dort immer auf eine ganz lange Tradition beruft, weil das war schon immer so und naja, eigentlich ist es auch irgendwie wieder nur so ein Marketing-Gag der Bierindustrie.
Ich könnte mir ja vorstellen, dass da vielleicht auch viel gestreckt worden ist oder viele Dinge noch reingepanscht worden sind.
Ja, mit Sicherheit.
Ja.
Ich meine, gut, guck dir das heute an, wenn man in so einen Laden, Getränkeladen gibt, da gibt's die abartigsten Sorten auch von Bier. Das Craft Beer ist in den letzten Jahren ganz groß gekommen.
Mhm.
Wie auch immer, seit 1995 gibt es übrigens am 23. April jährlich den Tag des deutschen Bieres, um an das Reinheitsgebot zu erinnern. Natürlich auch von der Bierherstellungsindustrie. Es ist so wie der Valentinstag, der Tag der Blumenhändler ist.
Der Valentinstag für Bierhändler.
Es ist der Valentinstag für Biertrinker. Ja. Heutzutage regelt übrigens, was als Bier bezeichnet werden darf, die Bierverordnung von 2005. Nein, ich lese euch das jetzt nicht alles vor.
Wir lesen das? Oder?
Wir verlinken das. Aber da steht es auch noch irgendwie mal mit dem ganzen Reinheitsgebot drin. Da steht nämlich, zur Bereitung von untergärigem Bier darf, abgesehen von den Vorschriften in den Absätzen 4 bis 6, nur Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser verwendet werden. Aha, da haben wir jetzt noch Hefe dabei.
Ja, sonst nichts Alkohol, ne?
Die Bereitung von obergärigem Bier unterliegt derselben Vorschrift. Es ist hierbei jedoch auch die Verwendung von anderem Malz und die Verwendung von technisch reinem Rohr, Rüben oder Invertzucker sowie von Stärkezucker und aus Zucker der bezeichneten Art hergestellten Farbmitteln zulässig.
Ja. Yep.
Ich könnte jetzt noch ein bisschen weitermachen, tue ich aber nicht.
Ja, es klingt relativ, ne, so ein bürokratisches, beamtiges Paragraphendeutsch.
Hopfen und Malz, Gott erhalts, das hat man im alten Ägypten allerdings noch nicht gehabt. Also Malz schon, aber kein Hopfen.
Kein Hopfen, so sieht's mal aus. Bier machen die alten Ägypter anders, beziehungsweise sie haben auch am Anfang in der Frühzeit, ne, hier immer der Frühzeitverfechter vor dem Mikro, waren Bier, aber besonders auch Wein, waren erstmal Importware. Ja, hat man noch nicht von Anfang an hergestellt, sondern man hat sich das aus Vorderem Orient, Levante, die Region, Mesopotamien, Sumera und so. Da hat man sich das abgeguckt, wie das wohl alles funktioniert.
Da waren die Menschen im alten Ägypten übrigens sehr gut drin. Produktpiraterie. Also man hat immer geguckt, wie machen es die anderen und dann machen wir es besser.
Ja, oder anders
oder selbst
zumindest.
Oder wie auch immer.
Das Bier in der Frühzeit ist wahrscheinlich auch ein ganz spannendes Gebräu. Können wir uns mal drüber unterhalten. Du hast da ja hinlänglich Erfahrung, wie das Ganze dann aussieht. Wir haben archäologische Nachweise von Bier und Wein in der Frühzeit, zum Beispiel in Abydos im Frühzeitfriedhof im Grab von König Skorpion. Der hat nämlich 700 Krüge importierten Wein, nur in seinem Grab.
Reicht so für den Anfang, ne?
Ja, für so eine Ewigkeit, ne, ist lang, muss man vorbereitet sein. Da muss man den einen oder anderen Krug Wein dann entsprechend schon mal auf Vorrat haben. Archäologische Befunde kennen wir dann auch für das Herstellen von Bier. Wir haben aus der Frühzeit um die 13 Fundorte, in denen wir sagen können, hey, hier wird Bier hergestellt. Das ist zum Beispiel Abydos, Mahasna, Badari, Balas, El Kab, Hierakonpolis und Buto, Tell el-Farra, also alles Mögliche einmal quer durch die coolen Frühzeitfundorte durch.
Frühzeit nochmal zum Einordnen. Wir befinden uns hier in einer Zeit 3700 bis 3500 vor Christus ungefähr. Ne?
Je nachdem, wen du fragst, aber ja.
Ja, so grob. Wir wollen es jetzt so grob nicht Detail machen. Grob. 5500 Jahre her.
Richtig.
Und da hat man schon Bier in Großproduktion gehabt.
Und zwar richtig groß. Ich habe hier mal zwei Kontexte mir ein bisschen näher angeguckt, dass wir das auch einordnen können. Das eine ist die Brauerei in Hierakonpolis. Hierakonpolis, die Stadt des Falken, liegt am Kom el Ahmar, dem Roten Berg zwischen Esna und Edfu. Hierakonpolis, das alte Nichrin, ist das politische und religiöse Zentrum Oberägyptens während der Frühzeit und später dann auch die Hauptstadt des dritten oberägyptischen Gaus. Aus der Frühzeit, also wir befinden uns hier 0., 1., 2. Dynastie, haben wir im Befund eine Stadtmauer, also Befestigungsanlagen, immer ganz wichtig, einen Tempelkomplex. Aus dem Tempelkomplex kennen wir zum Beispiel diesen riesen Keulenkopf von Skorpion, also König Skorpion, Scorpion King, den müssen wir auch nochmal reden. Und aus Hierakonpolis, aus diesem Tempel, stammt auch die berühmte Nama-Palette, die in Kairo im Museum ist.
Sehr schön.
Absolut. Es gibt natürlich auch jede Menge Gräber und Friedhofsareale, hier so ungefähr 145 Quadratkilometer. Ordentliches Areal und aufgrund der Gräber schätzt man die Einwohnerzahl von Hierakonpolis während der Frühzeit auf 5.000 bis 10.000, so Pi mal bummelig. Das ist ganz wichtig dann eben für die Einordnung, weil wir hier mit ja schon Kleinstädten eigentlich zu tun haben. Also laut deutscher Vorgabe ist man ab 5.000 Einwohner eine Kleinstadt. Im alten Ägypten dann vielleicht auch schon.
Mit Sicherheit, aber wahrscheinlich eher eine Großstadt schon.
Das heißt dann auch für den täglichen Bedarf, für die Bezahlung der Arbeiter mit Brot und Bier, musste hier auch im industriellen Maßstab eine Massenproduktion stattfinden. Wir können das nachweisen archäologisch durch zum Beispiel Keramikfehlbrände, also alles, was irgendwie nichts geworden ist, liegt da in Haufen einfach weggeschmissen. Also die Ausschussware. Wir haben Großbäckereien, ne? Brot, Bier, Backen und Brauen hängt ja auch immer hier ganz eng zusammen.
Heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind.
Das Pharaoskind, ja, vielleicht auch das. Ja, und es gibt ein Areal HK24A, schmissiger Name. Archäologen haben aber ganz tolle Abkürzungen. In diesem Areal ist einer der ältesten nachgewiesenen Brauereien freigelegt worden. Ich verlinke euch da auch ein paar Bilder, da könnt ihr euch das besser vorstellen. Es sind eigentlich ja so Braubottiche, also so
große Tongefäße.
Genau, so trichterförmig, unten schmal, oben nach oben verbreitert mit einer größeren Öffnung. Die haben ein Fassungsvermögen von ungefähr 390 Litern.
Ja, krass.
Also so, ne, zur Versorgung der Menschen in Hierakonpolis und vielleicht auch dann zum Weiterhandeln.
Für Abydos hat man das auch mal rekonstruiert. Da hat man auch solche Großanlagen gehabt und da konnte man pro Brauvorgang 22.000 Liter Bier herstellen.
Oder sogar mehr. Also
krass.
Ja. Abydos habe ich mir auch noch angeguckt. Das ist nämlich ein super spannender Gegenbefund oder ein ergänzender Befund zu Hierakonpolis. Mit Abydos befinden wir uns nahe Sohag, 160 Kilometer nördlich von Luxor. Kennt man vor allen Dingen eben als ja, Hauptkultort für Osiris. Jede Menge Gräber im Nekropolenareal um El-Gab, Mutter der Tonschälchen, aufgrund der ganzen Motivschälchen, die da meterhoch einfach in der Gegend rumliegen, benannt. Der Fundort ist eben berühmt für die Frühzeitgräber der 0., 1. und auch noch der 2. Dynastie. Das ist ganz spannend, aber wir reden jetzt mal über Friedhofsareal D. Da ist nämlich 1912 von Pete mit dem Egypt Exploration Fund eine Ausgrabung gemacht worden oder auch eher eine Dokumentation von 8 spannenden Bierstrukturen. Die hat man dann irgendwie wieder vergessen und dann 2018 ja so quasi wiederentdeckt und die werden jetzt sukzessive ausgegraben. Die werden so in die in die Regierung von König Nama eindatiert und das ist eine Brauanlage, 35 Meter lang, 7 Anlagen mit bis zu 80 Containern, eben diese Pötte, in denen man Bier brauen konnte bis zum geht nicht mehr. Die Schätzungen liegen zwischen 20 und 50.000 Litern.
Wahnsinn.
Der Clou an der Sache ist aber, im Gegensatz zu Hierakonpolis sind wir hier auf einem Friedhof. Ja, also
Friedhofsbrauerei?
In Hierakonpolis macht es total Sinn. Das ist ein Industrieviertel, da wird das Zeug direkt an die Bevölkerung weitergegeben. Mhm. Aber in einem Friedhof, wo einfach nichts ist, kein Verkauf, kein Gedöns.
Ich könnte mir da jetzt schon Dinge vorstellen, aber...
Also, genau, weil man eben gerade Hierakonpolis und Abydos immer in einem Atemzug nennt, von wegen hier Grundversorgung der Bevölkerung. Aber diese 50.000 Liter sind wahrscheinlich überhaupt nicht in den Wirtschaftskreislauf eingeflossen, denn man hat das hier als Versorgung für die rituelle Nutzung des Biers gebraucht.
Man hat im Übrigen solche Opfertexte, ne? In denen heißt es nämlich, ein Opfer, das der König gibt durch Osiris, den Herrn von Busiris, den ersten der Westlichen, den großen Gott, den Herrn von Abydos. Er möge geben ein Totenopfer, bestehend aus Brot, Bier, Rindgeflügel, Leinen und Alabaster, sowie allen guten und reinen Dingen. Das heißt also, das Bier gehörte, ne, wir haben es eben schon gehört, Wein mit ins Grab genommen, aber auch das Bier gehörte mit dazu.
Ja, für das Leben im Jenseits, ne, muss man sein ganzes Geraffel mitnehmen und entsprechend auch,
das Bier, was man braucht.
Mit Nahrung versorgt werden, da gehört das Bier dann auch dazu. Und man braucht das auch für den täglichen Tempelkult, für den täglichen Kult am Grab. Da wird auch Opfer mit Bier, Milch, Wein, Wasser gegeben. Das wird dann direkt wieder hingeschüttet. Und die haben sich jetzt offenbar gedacht, statt das Bier aus der Siedlung rüber zu karren nach Abydos, mitten ins Wadi rein, ins Nischt, dann machen wir da eben direkt die Brauerei rein und nutzen dieses Bier erst gar nicht zum Trinken, sondern zum Ausschütten für die Opfer.
Was uns zeigt, dass das Bier im alten Ägypten in ganz, ganz vielen Bereichen halt eingesetzt war. Also im Diesseits, im Alltag zum Prost. Trinken, in der Religion, im Tempel, im Kult, im Jenseits, aber auch in der Medizin, selbst da hat man Bier als Wirkstoff eingesetzt.
Sozusagen. Als Heilmittel quasi.
Woraus besteht es denn jetzt eigentlich, das Bier? Naja, man hat diese Brauereien nun vor sich. Man kann da natürlich auch Analysen machen, was ist denn da drin gewesen. Die Grundstoffe des altägyptischen Biers sind eben nicht Hopfen und Malz, also Malz schon, aber kein Hopfen, sondern Gerste und Emmer. Das Getreide wurde teilweise gemälzt. Was ist das eigentlich, das Malz, Melzen von Getreide? Das heißt, man nimmt die Getreidekörner, lässt die so ein bisschen ankeimen und wenn die angekeimt sind, dann röstet man sie und das Ganze vermahlt man dann und das ist das eigentliche Malz. Also leicht angeröstete Getreidekörner, damit sich da dann auch so durch das Rösten ein wenig Zucker auch bildet. Man hat auch noch diverse andere Grundstoffe da drin gefunden, zum Beispiel Traubenkerne. Und man vermutet, dass diese Traubenkerne für die Hefe zuständig waren. Denn beim Brauprozess braucht man natürlich auch irgendwas, was gärt, was dann aus dem Getreide Alkohol produziert. Und diese kleinen hübschen Bakterien, Hefebakterien, die haben es gern süß und müssen da überhaupt erstmal reinkommen. Und deswegen Traubenkerne wahrscheinlich. Ganz spannend ist, dass man auch manch andere Sachen gefunden hat, zum Beispiel den sogenannten Taumellolch.
Was für ein Lolch?
Den Taumellolch.
Was ist das denn?
Das ist genau das, was das aussagt. Das ist nämlich ein Unkraut, das, naja, taumeln lässt. Das ist als eine Art Rauschmittel verwendet worden, damit das Bier auch so richtig knüllt.
Aha, Special-Stark-Bier. Yum.
Warum eigentlich Bier? Warum hat man nicht einfach Wasser getrunken? Der Nil war direkt vor der Haustür.
Ja, ist vielleicht ein bisschen eklig. Also so Nilwasser.
Ja, weil halt, nee, man hat ja nicht nur draus getrunken, sondern man hat auch seine Wäsche und sich selbst drin gewaschen und alles reingekippt.
Füße drin gewaschen.
Normales Wasser ist nicht wirklich gut zu trinken, kann oft Krankheitskeime enthalten und leicht alkoholisiert, also das Wasser, nicht die Menschen, die vielleicht dann auch, ist diese Flüssigkeit deutlich besser zu genießen. Deswegen hat man schon ganz früh angefangen, statt Wasser lieber was leicht Alkoholisches zu trinken. Im Übrigen hat man in der Stadtgebirge Tepe schon im 10. Jahrtausend vor Christus Biergrundstoffe gefunden.
Lang, lang ist es her. Göbekli Tepe ist ja auch ein Monster, ja, Unterfangen, um eine Tempelanlage da zu bauen.
Ja, das war ganz andere Richtung.
Ganz andere Richtung, aber auch da ganz spannend mit, auch im Vergleich zu Abydos. Ich muss mir das ja erstmal leisten können, ne? Dass ich quasi Leute abziehen
Leute
kann.
Leute anstellst, und damit die für dich das Bier brauen, ja.
Nicht nur das Bier brauen, sondern die auch eben meinen Tempel bauen oder meine Pyramide bauen oder meine Gräber bauen und die ich dann mit dem Bier bezahlen kann. Oder eben auch in Abydos das Bier, das ich ja quasi produziere und dann direkt wieder in den Sand kippe. Mhm. Das ist ja quasi direkte Ausschussware, die keinen wirtschaftlichen Mehrwert irgendwie bringt. Das muss ich mir als Kultur und als Gesellschaft auch wirklich erstmal erlauben können, dass ich nicht selber irgendwie ja dann am Ende nichts habe.
Das stimmt.
Oder ich gehe halt eben so weit und sage, okay, dann verzichte ich am Abend auf meine Extraration Bier, damit ich meinen religiösen Kult machen kann. Und das zeigt dann auch ja nochmal den Mehrwert. Entweder ist meine Kultur so reich, dass ich hier einfach was wegkippen kann, oder sie reißt sich am Riemen so zusammen, dass sie halt diesen Kult aufrechterhalten kann. Und das ist eben ein ganz spannender Mechanismus für eben solche Hochkulturen.
Muss man sich erstmal leisten können, sagt man sich auch bei den diesjährigen Maßpreisen auf der Wiesn, ne?
Absolut. Wow. Ich habe mir das mal angeguckt.
Ja.
Ich habe natürlich recherchiert, also online. Ich war noch nicht auf den Wiesn. Ich weiß noch nicht, ob ich mich das traue.
Ich lass es.
Ja, es ist so.
Ich habe das am Anfang auch mal vorgehabt. Wir haben uns sogar getroffen. Wir wollten da hingehen. Wir waren total blauäugig. Blauäugig, noch nicht blau. Du scheiterst halt einfach. Also wir sind noch nicht mal in eins von diesen Zelten reingekommen. Vielleicht haben wir uns auch einfach doof angestellt. Aber es war einfach alles so voll und es waren so viele Leute da und alle waren hackedicht. Und wir sind dann irgendwo im Biergarten gelandet. Es war wesentlich schöner.
Ja, so auf dem Papier muss ich auch sagen, nichts daran gefällt mir. Weder dieser Konsum von Alkohol in diesen Maßen. Mhm. Blasmusik ist jetzt auch irgendwie komisch, noch nicht so ganz in mein Ohr. Und ja, diese Menschenmassen ist auch nichts für mich. Aber ich bin schon so ein bisschen fasziniert, wie das hier einfach so einen Stellenwert auch hat und es jetzt auch völlig normal ist, auf die Arbeit im Dirndl und in den Lederhosen zu kommen.
Ja, beziehungsweise mit der Arbeit auf die Wiesn zu gehen.
Oder sowas, ja. Also von
zwangsweise
in so ein Bierzelt zu gehen, das ist nochmal Level Up. Ich habe jetzt Small angefangen, ja, kulturelle Aneignung für Dummies. Ich habe mir den Anstich im Fernsehen angeguckt.
Das habe ich noch nicht geschafft, aber ich habe deine Bilder gesehen, ja.
Also auch wirklich ganz faszinierend. Und was mich aber schon reizt, sind vielleicht die alten Wiesn.
Die ist schön. Das ist auch nicht so teuer. Das ist nett.
Genau, das ist eben nett. Und alte Fahrgeschäfte, so ein bisschen historisch. Es gibt einen Flohzirkus. Also vielleicht reißt es mich da mal hin. Mal gucken.
Zurück zum Bier. Die Grundstoffe, Gerste, Emmer, Hefe, haben wir jetzt schon gehabt. Aber wie dann weiter? Wie wird dann aus dem Zeug und Wasser ein Bier? Wir haben Darstellungen. Wir haben ganz, ganz viele Darstellungen, vor allem auch aus den Gräbern, aus der Zeit des Alten Reiches. Also solltet ihr zufällig in München sein oder mal nach München kommen, bei uns im Raum Jenseitsglauben und auch im Raum 5 Jahrtausende im Museum gibt es zwei Darstellungen von Bierbrauer-Szenen. Es gibt im Grab des Ti aus der 5. Dynastie, es gibt aus dem Grab des Kenamun im Theben aus dem Neuen Reich Darstellungen von Bierbrauer-Szenen. Es gibt aus dem Mittleren Reich sogar kleine Modelle, wo Bier gebraut wird.
Ja, sieht aus wie Playmobil.
Die sind so super. Schön. Genau, so kleine Holzmodelle, wo die Brauer sind. Es gibt bierbrauende Dienerfiguren aus der Zeit des Alten Reiches. Wir haben unglaublich viele Darstellungen davon.
Sogar welche aus der Frühzeit.
Das Problem ist, dass da halt kein Rezept und keine Herstellungsbereitung dazu steht.
Das wäre so praktisch.
Es wäre sehr schön, aber es sind manchmal ein paar kleine Beischriften, aber aus denen kann man halt auch wiederum nicht rekonstruieren, wie geht's denn. Man kann sich natürlich die Bilder angucken und dann sieht man, dass da Leute irgendwas kneten und dass dann Leute da irgendwie in einem großen Bottich drinstehen und mit den Füßen irgendwas treten. Und dann sieht man Brote, die gebacken werden. Man sieht Krüge, in die durch ein Sieb irgendetwas abgeseit wird. Ja, aber wie genau man es herstellt, das wissen wir immer noch nicht. Es gab wahrscheinlich auch verschiedene Varianten und verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt auch unterschiedlichste Rezepte. Ich vergleiche das münchnerisch immer so schön mit dem Obersten.
Oh ja.
Mhm. Den Obersten kann man ja hier im Geschäft kaufen. Das ist so eine, für alle, die nicht Münchner sind oder Bayern, so eine Käsecreme aus Camembert mit
Bier. Im Originalrezept ist auch Bier drin.
Ja, natürlich. Da muss auch ein bisschen Bier immer noch rein und es ist so zusammengeknetscht mit ganz viel Butter und mit Paprika, mit Zwiebeln, mit Kümmel. Mhm. Sehr lecker.
Ja.
Aber geh mal in 10 bayerische Haushalte und frag die nach ihrem Obersten-Rezept und dann wirst du wahrscheinlich 15 unterschiedliche Rezepte kriegen.
Minimum.
Und so vergleiche ich das immer mit dem alten Ägypten und dem Bier. Wahrscheinlich hat da auch jeder zu Hause sein eigenes Rezept gehabt. Gehen wir nochmal zurück ins Jahr 2016. 500 Jahre Reinheitsgebot in Bayern, 5000 Jahre Bier im alten Ägypten. Wir haben uns dann dran gemacht und gedacht, naja, Führungen im Museum anbieten zum Bier, zu unseren Reliefs kann man schon, kann sagen, hier, ne, da ist es, so wird's gemacht, vielleicht, eventuell. Aber wir haben uns dann mal an die experimentelle Archäologie dran probiert.
Ah, oh, das finde ich ja immer richtig, richtig gut. Einfach mal ausprobieren.
Genau.
Und dann rausfinden, was geht und was eben vielleicht auch nicht geht.
Einfach mal ausprobieren ist gar nicht so einfach, weil es ja kein Rezept gibt, ne? Ja, aber, also es gibt schon ein Rezept und zwar ist das allerdings relativ spät. Es gibt eine Brauanleitung und zwar von einem Herrn Zosimos, aber erst aus dem Jahr 400 nach Christus. Inwieweit das dann halt auf die Frühzeit zu übertragen ist, man weiß es nicht.
Ich weiß es.
Lass mich erstmal das Rezept irgendwie vorlesen.
Lies mal
dort,
vor.
Genau, dort heißt es nämlich, ist also auch kein richtiges Rezept, wie wir uns das vorstellen. Nimm helle, reine, schöne Gerste. Benetze sie einen Tag, quelle sie oder lasse sie an einem windstillen Orte bis zum anderen Tag in der Frühe lagern und benetze sie dann wiederum durch 5 Stunden. Schütte sie dann in ein armtiefes, poröses Gefäß und halte sie in benetztem Zustand. Dann lasse sie trocknen, bis gleichsam Flocken entstehen. Wenn sie entstehen, dann darre sie an der Sonne, bis sie sich wirft. Denn das Flockige ist bitter. Schließlich mahle die Körner und bereite Brote, das heißt Malzbrote, indem du Sauerteig oder Hefe wie zu gewöhnlichem Brot hinzugibst. Dann röste diese Brote, aber nur oberflächlich. Und wenn sie Farbe bekommen, also aufgehen, so kläre ein süßes Wasser ab und seihe es durch einen Seiher oder ein feines Sieb. Andere wieder rösten die Malzbrote, geben sie in eine Kufe mit Wasser und lassen das Ganze etwas aufkochen, damit es nicht schäume und fade werde. Lass es aufquellen, seihe ab, bedecke die Flüssigkeit, erhitze sie und richte sie an.
Yummy. Also ist.
Bist du jetzt klüger?
Ja, flockiges, werfiges, what?
Das heißt also erstmal dieses Malz herstellen. Und dann sehen wir schon, dass es 2 unterschiedliche Arten gibt. Das ist nämlich zum einen diese Kaltherstellung und das andere ist, dass man diesen Getreidemansch kochen muss. Und in der Tat hat man bei den Untersuchungen in diesen Brauwerkstätten auch diese 2 unterschiedlichen Varianten gefunden und beziehungsweise auch eine Mischkombination, nämlich sowohl das eine als auch das andere miteinander kombiniert. Es ist kompliziert. Wir haben uns Hilfe dazu geholt und zwar ist die eine Ägyptologin hier aus München, die Barbara, schöne Grüße an dieser Stelle, die sich in ihrer Promotionsarbeit mit dem altägyptischen Bier beschäftigt hat. Diese Promotionsarbeit, 642 Seiten, verlinken wir euch. Ja. Also wenn ihr richtig tief einsteigen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Und zusammen mit Barbara haben wir dann also nachgebraut. Ich habe zuerst in der heimischen Küche ein wenig versucht herumzudoktern. Ich habe einen selbstgezüchteten, sehr schönen Sauerteig zu Hause im Kühlschrank, aus dem sich Brot backen lässt.
Yum.
Sauerteig, dazu muss man wissen, das ist natürliche Hefe. Das heißt also, man vermischt Wasser und Mehl, lässt es ein paar Tage in der warmen Küche stehen und dann fängt es an zu blubbern durch die natürlichen, in der Luft vorkommenden Hefen. Und ja, also das
hat gut geklappt.
Hat wunderbar geklappt. Okay. Normalerweise zum Brotbacken macht man diesen Sauerteig aus Roggen. Zum Brauen braucht man allerdings jetzt, wie wir gehört haben, Gerste. Das heißt, ich habe einen Teil von diesem Roggensauerteig genommen und habe den dann schön mit Gerstenmehl gefüttert und habe ihn zu einem Gerstensauerteig umgezüchtet.
Aha, cool.
Hört sich lebendig an.
Ja,
ist es
klingt
auch
wie Hermannkuchen.
Ja, im Prinzip ist es genau wie so ein Hermann. Und aus diesem schönen Gerstensauerteig habe ich also Gerstenbrote gebacken. Nun muss man dazu wissen, dass Gerste relativ wenig natürliche Klebstoffe enthält. Das heißt, es bappt nicht so zusammen wie ein normales Brot und bildet so eine schöne Krume, sondern es ist total bröselig. Also.
Aber dann gut fürs
Teig,
Bauen, oder?
Ja, eben, genau. Also wir haben Teig gemacht und sie so in Fladen geformt, haben diese Fladen so ein bisschen anbacken lassen, dass, wie Zosimos sagt, sich außen eine Kruste bildet. Das sorgt dafür, dass da wieder Zucker entsteht und den findet die Hefe ganz toll, aber das Brot muss eben nicht ganz durchgebacken sein, sondern in der Mitte noch so ein bisschen knetschig und roh, damit die Hefe nicht ganz tot ist. Und dann nimmt man diese Braubrote, die zerfallen einem in der Tat in den Händen, diese Gerstenbrote, krümelt die klein und dann kommt Wasser drauf. Dann manscht man das so richtig schön durch. Wir haben es nicht mit den Füßen gemacht, sondern mit den Händen.
Ja, hier ist hygienisch, vielen Dank.
Kommt da vielleicht auch noch ein bisschen Hefe dazu oder Geschmack, ich weiß es nicht. Und dann haben wir das Ganze halt einfach bei uns zu Hause erstmal in der Küche stehen lassen. Also das war wirklich experimentelle Archäologie und so ein bisschen nach dem Brotbacken mich mit den Mengen gerichtet. Und dann ist diese trübe Suppe da stehen geblieben und als ich am nächsten Tag reingeguckt habe, war das Zeug schwarz.
Ew.
Da habe ich auch gedacht, so okay. Und dann habe ich es noch einen Tag stehen lassen. Und am nächsten Tag ist die Farbe umgeschlagen und dann war es so ein schönes Goldgelb, wie man sich das so vom Bier vorstellt. Und es hat geblubbert.
Klingt gut.
Ja, mega. Und dann habe ich es wirklich ein paar Tage stehen lassen. Und dann wollten wir diese Brotbrei-Wasser-Blubber-Suppe abseihen, weil man muss ja dieses angebackene Brot da wieder rauskriegen. Und dann haben wir klug gedacht, naja, nehmen wir halt so ein Leinentuch, das wird das schon durchgehen. Mitnichten, das war so klebrig und barzig, dass es irgendwie den ganzen Tag gedauert hat, bis es durch dieses Leinentuch durch war. Also das war jetzt nicht so richtig die Siebart, die wir brauchten. Aber wir hatten danach eine abgeseite, goldgelbe Flüssigkeit,
aha, also
die
wie
gar nicht
Rezept.
Schlecht gerochen hat und die so ein bisschen aussah wie Bier und halt so brotartig säuerlich gerochen hat.
Fantastisch, cool.
Ja, wir haben es dann probiert und es hat in der Tat auch so leicht zitronig geschmeckt. Und dank der Barbara haben wir Kontakt gehabt zu einer Brauerei hier in München. Und wir haben das Zeug untersuchen lassen und haben die uns sagen lassen, was haben wir denn da jetzt eigentlich gemacht? Wir haben Bier hergestellt.
Wow.
Es war also ein wirkliches Bier, sehr schwach alkoholhaltig. Also um da noch ein bisschen Wumms reinzukriegen, hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr tun müssen.
Ja, mehr Zucker.
Und
also mit Datteln oder sowas.
War, also ich meine, es gibt ja unterschiedliche Biersorten, das war uns ein bisschen peinlich. Wir haben ein Bier vom Typ Berliner Weiße hergestellt.
Oha, und das in München.
Das in München, genau.
Ups.
Also das Rezept hat funktioniert, der Brauvorgang hat funktioniert. Das war das erste Experiment in der heimischen Küche. Wir wollten das jetzt aber nicht in Großproduktion, aber
Museum
doch zumindest
gemacht.
Fürs Museum machen.
Aha.
Denn wir wollten ja zu den Führungen, die wir hier im Museum anbieten, auch eine Verkostung von original altägyptischem Bier anbieten.
Oha, mutig.
Wir haben es selbst getestet, es war nicht schlimm, es war in der Tat sehr erfrischend. Und wir haben uns dann von einer Töpferin nach altägyptischem Vorbild die entsprechenden Gefäße herstellen lassen. Das heißt diesen Matschepott, den Abseipott und dann auch einen Maßkrug. Ja, das hat funktioniert. Wir haben in der Tat mehrere Mengen an Bier hergestellt. Wir haben Besucher da natürlich nur so ein kleines Schnapsglas von testen lassen, aber sie haben es alle überstanden und sie fanden es alle sehr cool. Und wir haben damals auch eine größere Presseaktion dazu gemacht. Wir haben am Original-Lehmbackofen auf dem Bajuwarenhof hier vor den Türen Münchens einem Freilichtmuseum nachbacken und brauen dürfen, hatten ein Fernsehteam vom Bayerischen Rundfunk dabei.
Wow, nicht schlecht.
Und einen Redakteur von der Bild-Zeitung. Und so ist es gekommen, dass ich also 2016 mit Bild und Bier mit Barbara zusammen in der Bild-Zeitung war. Ich verlinke euch den Artikel. Ja, ich habe ihn cool. nämlich immer noch an meiner Pinnwand hängen. Roxane und Barbara wissen, wie es geht.
Aha, ah, sehr cool, ja.
Also es hat funktioniert. Wir haben in der Tat altägyptisches Bier nachgebraut, wobei man sagen muss, man darf dieses altägyptische Bier eben nicht mit dem heutigen Dosenbier, wie wir es hier noch haben, verwechseln. Das ist ganz anders. Das ist also eher wirklich so eine trübe Flüssigkeit. Das schäumt nicht, wenn man das einschüttet. Schönen Gruß an meinen Vater an dieser Stelle, der auch ganz viele altägyptische Romane gelesen hat. Und in dem einen kam auch immer ständig ein schäumendes Henket vor. Henket ist das altägyptische Wort für Bier. Und er hat immer davon geschwärmt, von dem schäumenden Henket. So, Vater, das schäumt nicht.
Nicht so richtig, da ist auch nicht so viel Alkohol.
Nein, es ist überhaupt nicht. Also bei uns waren jetzt irgendwie 3-4% Alkohol. Aber ja. Es reicht halt, um das ursprünglich Dreckswasser zu klären und nicht ganz so krank zu machen.
Ja, das klingt gut. Also es ist immer ganz spannend, dass du eben dann durch diesen Prozess, also gären ist ja quasi wie fermentieren, nur irgendwie mit oder ohne Sauerstoff. Ich weiß immer nicht, was ist.
Fermentieren und, war ohne Sauerstoff, das ist nämlich das Sauerkraut.
Ja, genau, das, was man im Glas hat. Ne? Und dass man eben durch diese Hefen, die diese Zucker essen, deswegen dieses Rösten, die spalten diese Zucker eben auf und wachsen dadurch. Und das Abfallprodukt ist quasi die Kohlensäure, das macht dann das Blubbel. Und je mehr Zucker man dem Bier eben zufügt, durch zum Beispiel Datteln, Trockenfrüchte, Traubenkerne, wie du eben gesagt hast, kann man dann die Produktion quasi anheizen. Ne? Mehr Zucker macht mehr Blubbel, macht mehr Alkohol und so.
Also dieses Bier hält sich natürlich nicht so lange. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie steril gemacht oder so. Das ist für den sofortigen Gebrauch bestimmt. Kühlschränke im alten Ägypten gab es auch noch nicht. Und man hat dieses frisch gebraute Bier, was man wahrscheinlich echt jeden Tag oder einmal in der Woche irgendwie gemacht hat, zu Hause. Man hat das in Tonkrüge getan.
Oh ja, Bierkrüge. Ja, wir nennen sie auch Bierkrüge.
Man nennt sie in der Tat Bierkrüge. Die sind vom Maß her ungefähr wie ein Maßkrug. Also passt ungefähr auch ein Liter rein.
Die im Neuen Reich schon, genau. Die frühzeitlichen, die wir haben, die können richtig groß werden, ordentliche Formate annehmen. Aber man sieht auch, da die sind ganz huddelig irgendwie gemacht. Da sind die Fingerabdrücke noch drauf.
Die sind ganz, ganz grob gefertigt, weil die oftmals auch nur für einen einmaligen Gebrauch verwendet worden sind. Die sind innen mit frischem Ton ausgestrichen worden. Da hat man die Flüssigkeit reingemacht, hat es oben zugemacht. Und wenn man es ausgetrunken hat, hat man es weggeworfen.
Zack, weg, aus.
Ja, also Einmalware.
Ja, maximal Zweimalware.
Ja, oder überhaupt. Wir haben auch im Museum hier Maßkrüge, also Bierkrüge ausgestellt. Maßkrüge und auch altägyptische Bierkrüge gibt es im Übrigen bei den KollegInnen vom Bier- und Oktoberfestmuseum. Sowas gibt es hier in München.
Ja, total cool. Steht auch noch auf meiner Liste.
Ja, ich war auch noch nicht da, aber ich weiß, dass wir eben Leihgaben da haben, dass wir denen also ein paar unserer altägyptischen Bierkrüge vorbeigebracht haben.
Ja, sind auf der Webseite ganz prominent ausgestellt.
Total,
geben wir in die Shownotes. Und total spannend, dass man eben dann quasi hier Projekte machen kann, um das mal auszuprobieren, wie diese Bierbrauerei funktioniert haben könnte.
Funktioniert übrigens nicht immer. Ich habe dann auch mal dieses mit dem Kochen und so weiter ausprobiert. Ist sofort umgekippt, übel, geschimmelt in der Küche. Es war richtig eklig, weggemacht, entsorgt. Aber das Kaltbrauverfahren hat funktioniert. Ich tue euch auch in die Shownotes das Rezept. Ohne Garantie.
Ne? Also mutig ist, wenn seine Küche in eine Brauerei verwandeln will, probiert das
für
aus.
Für altägyptisches Bier. Also bei mir hat es funktioniert, mehrfach.
Ja, mit dem Kochen ist eben auch die Sache, wenn man das wirklich kocht, ne, so 100 Grad und heißer, dann killt man halt die Hefe. Dann ist die ganze Sache halt im Eimer.
Deswegen hat man halt von dem Kaltzeug dann einfach noch ein bisschen wieder was dazugetan.
Und halt auch nicht so hoch gekocht. Ne? Also ab 45 Grad stirbt die Hefe auch ab. Aber dass das mit dem Kochen durchaus gemacht worden ist, das zeigen eben die archäologischen Befunde. Gehen wir nochmal kurz zurück zu Hierakonpolis oder eben auch in Abydos. Da kann man das mega gut sehen. Man hat diese großen Braubottiche, ne, die mit den 390 Litern mhm. Fassungsvermögen, mhm. die hat man auf so ja ofenähnlichen Strukturen gehabt. Mhm. Da haben wir, also man kann sich ein bisschen vorstellen, wie so, wenn man sagt, ein lauschiges Lagerfeuer, wo die Holzscheite so hochkant mhm. drinnen stehen, hat man auch Strukturen mit, ja, wir nennen die Feuerhunde, Fire Dogs,
ja.
sind quasi so, so ein ja, handgeformte Ziegel, ungefähr 30 Zentimeter lang, 10, 12 Zentimeter breit im Durchmesser. Die hat man so hochkant radial aufgestapelt und damit eben diesen Bottich befestigt. Und zwar so, dass der nicht ganz am Boden aufsitzt, sondern dass da ein bisschen Abstand zum Boden ist. Und da hat man auch noch in situ im Originalbefund Asche gefunden. Das heißt, die sind erhitzt mhm. worden, aber mhm. eben nur halt wahrscheinlich durch mit Rühren und mit kontrollierter Luftzufuhr dann nicht ganz so heiß werden lassen, um eben das dort mit diesem Kochen scheinbar dann zu machen. Und in diesen Ablagerungen in den Krügen hat man dann eben die Reste der Gerste und diesem zermatschten Brot, die man auch dann naturwissenschaftlich hat analysieren können. Deswegen wissen wir so gut Bescheid, dass das eben dieses Emmer, Einkorn mhm. und Gerste eben gewesen ist.
Ja, man kann das an den Körnern auch sehen, wie die sich irgendwie aufspalten, wenn man die kocht.
Ja, wenn man Bioarchäologe ist.
Dann auf die Promotionsarbeit von der Babsi, die euch das alles genau definiert, ja. erläutert.
Genau, ich gebe auch noch in die Shownotes einen Link, die Ausgrabungen in Abydos laufen nämlich auch noch. Es gibt ein kleines Video, wie mhm. sie da ein paar Strukturen freilegen, ein 3D-Modell, auch ganz cool, da kann man sich das alles nochmal richtig schick angucken.
Also sehr, sehr spannend, um sich da mit diesem historischen Bier auseinanderzusetzen. Das Bier, wir haben schon gehört, Alltag, Religion, diesseits, jenseits, Medizin, hat im Übrigen nicht nur abfällige Bemerkungen bekommen, wie wir das hier gehört haben, sondern hat auch in die Liebeslieder Einzug gefunden.
Ja, Liebe.
Dort heißt es nämlich, und wenn ich ihre Lippen küsse, dann bin ich trunken, auch ohne Bier.
Oh.
Sehr schön. Was allerdings auch wiederum heißt, ja, das Bier hat auch geknüllt. Es gab Starkbierfeste im alten Ägypten. Oktoberfest ist gar nichts gegen, da hat man sich nämlich auch so richtig abgeschossen.
Ja, muss man wohl machen, ab und zu mal die Sau rauslassen, mhm. gehört sich so. Mhm. Aber auch ganz spannend, wenn man zu den Nachbarn zum Beispiel mal guckt, bei den Sumerern, die ja sogar das Bier ein bisschen früher schon hatten als die Ägypter, munkelt man natürlich nur, und weiß es nicht.
Glauben wir nicht.
Die Sumerer, die sitzen im heutigen im Gebiet des heutigen Irak, ne, im Mesopotamien, Zweistromland, da irgendwo zwischen Euphrat und Tigris. Wir hatten da in unserer Folge kurz über mhm. Ziggurat-Bauten, Uruk und Ur, die gehören
Pyramiden.
Da eben, ne, mhm. so, die gehören da rein und die haben die erste schriftliche Überlieferung für Bier, also die früher und älter ist als das von den Ägyptern.
Das heißt jetzt nicht, dass sie es früher erfunden haben.
Also sie haben es früher aufgeschrieben.
Ja, das ist vielleicht, aber.
Ja, ne, ihr seht schon, man, ja.
Ja.
Aber sie haben über 100 verschiedene Worte für Bier.
Apropos. 37 Sorten Bier im alten Ägypten.
Wow, nicht schlecht. In den, ich glaube, in den babylonischen Quellen sind 20 verschiedene Sorten vermerkt. Wer hat hier das bessere, größte?
Ja, natürlich,
ne,
die Ägypter.
Und von den Babyloniern wissen wir dann eben auch, die haben mit Datteln eben gesüßtes Bier und haben da ordentlich stark Bier produziert. Das wurde dann auch gleich reglementiert. Wir kennen ja den Kodex von Hammurabi mhm. mit seinen Gesetzestexten. Da ist unter anderem auch die älteste Promillegrenze belegt. Da ist nämlich festgelegt für ja, den Verzehr von Alkohol gibt es da Regeln im Kodex Hammurabi.
Krass. Religion und Bier. Oh, man hat das Bier nicht nur im Tempel verwendet, sondern dank des Bieres gibt es überhaupt die Menschheit noch. Wusstest du das?
Dam, dam, dam.
Man erzählte sich nämlich im alten Ägypten die Geschichte von Sachmet, der löwenköpfigen Göttin und der Vernichtung der Menschheit. Mhm. Geschichtsstunde. Man glaubte in früherer Zeit, dass die Götter zusammen mit den Menschen in Ägypten gelebt haben. Und der höchste von den Göttern, der Herrscher über Götter und Menschen, war der Sonnengott Re, der in seinem Tempel gelebt hat. Und die Menschen sind zu ihm hingekommen, haben zu ihm gebetet, getanzt, gesungen, ihm Opfergaben gebracht. Alles war prima. Aber irgendwann haben die Menschen damit aufgehört und haben den armen Re vernachlässigt. Er ist sauer geworden, wollte die Menschen bestrafen dafür, ja, dass sie sich so nicht anständig behalten haben. Allerdings macht so ein Götterkönig das nicht selbst, sondern er hat sich eine Tochter geschaffen. Die wilde und ungestüme Sachmet, mit dem Körper einer Frau und dem Kopf eines Löwen, und hat zu Sachmet gesagt, geh hin, bestrafe die Menschen. Sachmet mit Feuer und Schwert, mit Klaue und Zahn hat sich auf die Menschen gestürzt und hat sie abgeschlachtet. Die Menschen haben Angst gekriegt.
Zu Recht.
Natürlich zurück zu Re in den Tempel gerannt und haben ihn angefleht, sie vor der wilden, ungestümen Göttin zu beschützen. Plan war aufgegangen. Menschen haben Re wieder um Hilfe gebeten. Re also zu Sachmet hingegangen, gesagt, Sachmet, alles gut, Plan ist aufgegangen, beruhig dich, komm wieder zurück, alles friedlich. Sachmet hingegen, von wegen, ich mache hier weiter, bis es überhaupt keine Menschen mehr auf der Erde gibt.
Hat sich gar nicht mehr beruhigt.
Nee, hat sich nicht mehr beruhigt und es wurde langsam knapp, es gab nämlich kaum noch Menschen auf der Erde. Oh oh, dumm, 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 ein neuer Plan musste her und Re hat dann heimlich in der Nacht die letzten noch verbliebenen Menschen in seinem Tempel versammelt und zusammen haben sie große Mengen an Bier gebraut. Dieses Bier haben sie mit Ocker rot gefärbt und haben es am Morgen auf den Feldern Ägyptens ausgekippt. Und als Sachmet aus dem Nachtschlaf erwacht ist und sie diese großen Seen an roter Flüssigkeit gesehen hat, dachte er natürlich Blut, Meere von Blut, hat sich draufgestürzt, hat das alles aufgeschleckt und hacke dicht. Breit wie ein Ganter, wie man so schön sagt. Eingeschlafen, in Ohnmacht gefallen und konnte dann von ihrem Vater Re gezähmt worden. Sie wurde in die friedliche Bastet verwandelt. Und Sachmet, die übrigens auch eine Heilgöttin war, Prost, gegen Kater, hat sich dann später auf die Seiten der Ägypter geschlagen. Sie war eine Kriegsgöttin und ist dann also nur noch mit den Ägyptern in den Krieg gezogen. Dank des altägyptischen Bieres wurde die Menschheit gerettet.
Wahnsinn, nicht schlecht. Ich setze noch einen drauf.
Ja.
Wenn wir nämlich kulturelle Eigenheiten von Bier, die Sumerer bzw. die Babylonier setzen wieder noch einen drauf. Denn hier wird das Bier macht aus Affen Menschen.
Also, ja? Also ich dachte eigentlich umgekehrt.
Habe ich auch gedacht, aber deswegen gibt es ja auch die Promillegrenze von Hammurabi. Ja? Also man muss genau den Punkt abpassen. Es gibt ja den Gilgamesch-Epos, ja, König Gilgamesch, der auf der Suche nach der Unsterblichkeit Heldentaten und Abenteuer reist.
Sintflut,
ja, alles Mögliche.
Methusalem, Noah, er trifft sie alle.
Er trifft sie alle, ja. Stellt am Ende aber fest, Unsterblichkeit, das ist was für die Götter. Sterben gehört leider zur menschlichen Existenz, auch für Gilgamesch. Gilgamesch hat aber auch einen Kumpel, Enkidu, und der bisschen seltsam, rennt irgendwie ein bisschen abgezottelt und verwildert mit den Gazellen und frisst Gras.
Grüße an meinen Vater zum Zweiten, weil die Geschichte kenne ich nämlich auch. Weil er hat früher ganz viele von solchen Büchern gelesen und unter anderem auch das Gilgamesch-Epos.
Okay, gut gerettet.
Ja. Nicht wegen dem Affenmensch,
ja, sorry.
Was denkst du denn?
Entschuldigung.
Enkidu.
Enkidu. Also, der soll jetzt irgendwie hier kultiviert werden und auch ganz spannender Punkt, Gilgamesch schickt ihm da nämlich eine Dirne, die aus ihm einen kultivierten Mann machen soll.
Wir lassen das jetzt mal unkommentiert stehen.
Absolut. Und sie gibt ihm eben Bier zu trinken. Und der Gilgamesch-Epos beschreibt es wunderbar. Enkidu aß das Brot, bis er satt war und trank das Bier 7 Krüge voll. Da entspannte sich sein Inneres und sein Herz frohlockte, sein Antlitz strahlte und er wurde heiter. Er wusch sich den zotteligen Leib, salbte sich mit Öl und ward ein Mensch. Von wegen, ja, Hochkultur mit Schrift und Religion und Verwaltung. Und hast du nicht gesehen? Nee, Alkohol muss her.
Ja. Ohne Alkohol geht also nichts.
Puh. Ja, super spannend. Und ich habe auch noch...
Noch mehr?
Mega mehr. Ich bin direkt hier, ist quasi ein Rausch.
Im Rausch, ja. Du hast noch kaum was getrunken. Ich habe meine Dose schon fast leer.
Ja, sorry.
Los, einfach trink.
Auf. Trink, trink.
Genau, trink, trink, trink. Wir hören Nora trinken.
Stichwort angeschickert sein.
Noch nicht.
Weißt du, woher das kommt?
Nein.
Erzähle ich dir. Also, ich habe ja gesagt, es gibt über 100 Wörter für Bier im Altbabylonischen.
Ja.
Eins davon ist Sikaru. Das Sikaru-Bier ist dann mit den Babyloniern unter Nebukadnezar II., der ja Jerusalem erobert hat, 587 vor Christus, ist dieses Wort dann quasi in das nach Jerusalem,
Jiddisch,
ins,
das ist
ins Hebräische, ins Jüdische und da ist es dann zu schicker geworden und
krass.
Ich bin kein Philologe, aber ich habe mir das vom Philologen sagen lassen, dass das hier irgendwie bis ins Altbabylonische schicker betrunken sein zurückverfolgt werden kann.
Angeschickert.
Korsett.
Das wusste ich auch noch nicht.
Siehste mal.
Oh, ich lerne ja auch noch jedes Mal wieder was mit dazu.
Das ist ja immer mein Bestreben, ja, ne?
Ja.
Mhm.
Ja. Hast du heute auch schon was gelernt?
Was habe ich heute? Ich habe ganz viel gelernt, ja, voll. Ich habe noch ganz mehr über das Oktoberfest gelernt. Ja. Weil,
erleuchte uns.
Sind ja auch so Sachen, ne? Man kommt hier als neuer Zugreister nach München.
Zugroste, eigentlich sind wir alle Zugroste.
Irgendwie schon, aber ja. Und dann heißt es gibt das Oktoberfest. Und ich habe mich ja dann gefragt, warum ist ein Oktoberfest im September?
Wobei es dieses Jahr ja sogar in den Oktober hineingeht. Dieses Jahr ist nämlich der 3. Oktober an einem Dienstag und freundlicherweise hat man das Oktoberfest, das im September stattfindet, über dieses letzte Wiesenwochenende hinaus verlängert bis zum 3. Oktober und es ist dann 18 statt 16 Tage.
Wahnsinn.
Ja, also warum ist es im September?
Ja, also wir fangen vielleicht erstmal an, warum das Oktoberfest im Oktober eigentlich war.
Ja, das weiß ich noch, das ist ja Hochzeit, ne? Theresienwiese, deswegen die Theresien-Dings da, mehr weiß ich auch nicht.
Was? Hochzeit, ja genau. Wer heiratet da wen? Das Bier wird verneint. Also 1810. Heiratet Kronprinz, späterer König Ludwig I. Oh Gott, verschluckt.
Unser Ludwig,
der ist schuld. Ja, genau.
Auch das noch.
Der heiratet die Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen.
Theresienwiese.
Richtig. Zu Ehren der Kronprinzessin, die Theresienwiese, hieß früher auch eben Theresenswiese, klingt ein bisschen holprig, deswegen heute Theresienwiese. Mhm. Genau, der heiratet und deswegen gibt's hier Pump und Salutschüsse und alle sind in Feierstimmung. Es wird mehrtägig hier gefeiert und zum Abschluss gibt es ein Pferderennen auf den Theresienwiesen.
Das hat man jetzt teilweise bei der Eudenwiesen, glaube ich, auch noch wieder, oder?
Das wird bestimmt noch thematisiert. Das Pferderennen spielt eigentlich heutzutage keine Rolle mehr. Das hat man zum letzten Mal 1913 gemacht und dann nur noch zu den Jubiläen 1960 und 2010.
Deswegen weiß ich das noch, weil 2010 war ich nämlich schon in München.
Siehst du, da hast du das wahrscheinlich mitgekriegt, ohne zu wissen, was du da mitkriegst.
Ja,
wir klären gerne auf, wir helfen weiter. Und was ich auch ganz spannend fand, nämlich 1810 hat man dann das auch nicht nur zum Anlass der Hochzeit genommen, sondern um hier für Bayern auch so ein Volksfest zu kreieren, so ein bisschen hier Nationalstolz zu schüren. Denn zum Zeitpunkt der Hochzeit 1810 war Bayern erst seit 4 Jahren Königreich.
Ah.
Also seit 1806 bis dann 1918 ist Bayern nämlich souveränes Königreich. Schuld daran ist Napoleon, hinlänglich kompliziert.
Unser Napoleon.
So. Schuld daran, oder wir verdanken sie, je nachdem, wie man sieht. Napoleon war's. So, und dann hat man eben 1810 gedacht, komm, wir feiern hier unser junges Königreich Bayern und machen eine fette Party. Das Ganze hat man dann verstetigt, indem man da noch eine Landwirtschaftsausstellung in den nächsten Jahren dazu gemacht hat. Die Theresienwiese war damals wirklich auch eine Wiese, ja, nicht so wie heute, sondern das war noch bebaut, also unbebautes, urbanes Land. Erst später ist das dann
eingemeindet worden.
Ja, genau. Deswegen gibt es eben auch diese Landwirtschaftsausstellung und man hat dann auch lange nach einem Namen gesucht. Das Ganze hieß dann irgendwie ja Oktober-Nationalfest oder das Volksfest der Bayern im Oktober. Ein bisschen sperrig. Und 1811 hat man es irgendwann dann Oktoberfest genannt oder dann 1824 hat sich das dann so eingebürgert. Da war das aber immer noch im Oktober. Mhm. Denn im Oktober ist der Hochzeitstag, ne, Ludwig und seine Prinzessin Therese, Ludwigs Geburtstag, praktischerweise auch am Hochzeitstag, damit er das nicht vergisst, ne, mitgedacht. Und am 15. Oktober ist auch Theresientag Namenstag. Und dann hat man noch überlegt, nennen wir das irgendwie Maximilianswoche oder was weiß ich, ist auf jeden Fall dann Oktoberfest geblieben. Mhm. Weil im Oktober aber dann immer das Wetter so schlecht war, hat man dann einen Antrag gestellt, dass das bitte vorverlegt werden soll.
Ja, aber Entschuldigung, man sitzt im Zelt und sauft, da kann es draußen auch irgendwie regnen?
Naja, aber man muss ja auch dahin gehen, man soll ja auch die Fahrgeschäfte nutzen oder eben okay, da eben die Landwirtschaftsausstellung gehen, ne, und solche Sachen. Also es war halt relativ frisch im Oktober und deswegen hat man das dann in den schönen Spätsommer, in den goldenen Herbst im September
also
dann gelegt.
Also 2 Wochen vorher.
Ja, ich meine, ne, es geht gut auf. Also, im Moment, das Wetter ist Kaiserwetter, ne? Kann man
auf jeden Fall.
Sagen.
Es ist sehr schön draußen. Es ist nicht zu warm, es ist sonnig, es ist nett.
Deswegen seit 1872 ist das Oktoberfest im September.
Ja.
Yay. Mittlerweile ist es auch das Oktoberfest eine geschützte Marke.
Mhm.
Na, es ist nämlich eingetragen im Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum.
Ja.
Ja, siehst du. Und ja, sonst Oktoberfest, ich glaube, ist das größte
ever. Volksfest der Welt.
Wahrscheinlich.
Das waren es immer 6 Millionen.
Ja, also alle möglichen super. Nationalitäten kommen hier, gucken sich das an. Das ist wirklich beeindruckend.
Ja, München ist voll. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Haben wir noch was?
Haben wir noch was? Nö, ich glaube.
Ich eigentlich nicht. Brezen.
Brezen, wir du haben noch Brezen
mitgebracht, weil Bier geht nicht ohne Brezen. Wir haben schon über Obatzen, also sie hat Schokobrezeln. Schokoladig salzig.
Ja, es ist, glaube ich, kein einheimisches Produkt, sonst würde es Brezen heißen, nicht Brezeln.
Aber es heißt Alpia. Also,
ist, glaube ich, die Marke von der Schokolade.
Ja, ist egal, es sind Alpen. Also
von eine Grundlage für das Bier.
So richtig schön ins Mikro geknuspert.
Ganz gut.
Ich muss mal mit vollem Mund reden.
Ja, aber mittlerweile auch ganz spannend. Also ein Liter Maß, also eine Maß, ein Liter Bier, hat angefangen preislich bei, weiß ich nicht, 5-6 Euro. Und dieses Jahr hat sich das schon über verdoppelt. Sind jetzt,
wir sind über 10 Euro.
Wir sind bei 14 Euro schon.
Boah.
Und was ich auch sehr beeindruckend finde, ist ja auch immer die ganzen Bedienungen, die da diese ganzen Maßkrüge auch tragen. Also das Bier wiegt ja was, diese
Maßkrüge wiegen was.
Und die werden da ja, ich glaube, 6 pro Hand oder mehr. Das ist wahnsinnig beeindruckend.
Die machen echt Höchstleistung.
Also das ist...
Die verdienen auch gut, aber ehrlich, das möchte ich mir nicht antun.
Nee, wirklich nicht.
Was die laufen, was die ertragen müssen, Maßkrüge auf dem Kopf, angetatscht.
Ja. Und so ein Maßkrug muss ja dann auch in Rekordzeit befüllt werden. Der Rekord zum Abfüllen von einem Liter Bier liegt bei 1,5 Sekunden.
Dann ist er aber bestimmt nicht gut eingeschenkt.
Es muss gut eingeschenkt sein, weil deswegen gibt es jetzt auf den Wiesen auch Glaskrüge. Normal sind das ja Steinkrüge, aber nur in den Glaskrügen kann man sehen, ob das auch ordentlich eingefüllt ist und man nicht nur halben Schaum da hat.
Das stimmt. Wir haben zu Hause auch Maßkrüge und die sind nicht geklaut, sondern gekauft.
Sehr gut.
Muss man ja dazu sagen.
Ja, ja.
Im Übrigen kann man auch einfach in den Biergarten gehen, da gibt es nämlich auch Maß im Glaskrug. Ja. Und es ist wesentlich ruhiger und nicht so wild wie auf der Wiese.
Und in ein paar kriegt man auch eben das aktuelle Oktoberfestbier. Ne? Das wird ja auch außerhalb der Wiesen ausgeschenkt.
Wie auch immer das ist, wir haben jetzt hier auch gerade Festbier getrunken.
Aber nur Festbier ohne Oktober.
Ja, aber gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot mit Wasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt.
Ja, muss ja, sonst darf sich nicht Bier nennen.
Ja, haben wir ja gehört. Ne? Wenn wir jetzt mit dem Bier am Ende sind, also ich mit meinem zumindest. Du mit
ich habe noch ein bisschen, aber ich trinke das dann nachher fertig.
An dieser Stelle... Herzlichen Dank für ganz viele neue ZuhörerInnen.
Ja, der Wahnsinn, was geht ab mit euch?
Ich war ja im Urlaub, ne? Ihr habt es gehört, Nora hat geweint, wir haben alle geweint.
Schon.
Ja, ich nicht, weil ich saß mit den Füßen im Sand auf der Nordseeinsel bei schönem Wetter. Ich habe geguckt, wo wir unsere aktuelle Folge hochgeladen haben, die wir vor dem Urlaub noch aufgenommen haben. Normalerweise haben wir immer so einen Peak in den Zugriffszahlen, wenn eine neue Folge rauskommt. Und am zweiten
wir sehen
Tag,
das, wenn ihr uns hört.
Genau, am zweiten Tag hatten wir einen genauso hohen Peak. Und der schwächte sich auch in den nächsten Tagen nicht sonderlich ab. Und ich dachte schon, was ist da los? Ja, vielleicht sind wir einfach
Statistik
toll.
Kaputt?
Nein.
Nein.
Sondern schöne Grüße gehen raus an die Jungs von den Kack- und Sachgeschichten.
Yay, hallo.
Hallo.
Danke.
Die Jungs haben nämlich eine Folge zur ägyptischen Mythologie gemacht und korrekterweise haben sie sich vorbereitet und haben recherchiert und sind auf
uns gestoßen. Wie krass.
Und fanden uns wohl ziemlich cool.
Ja.
Das haben sie auch in ihrer Folge gesagt.
Wir sind ganz beeindruckt und wir haben sie nicht dafür bezahlt, ja?
Nein, überhaupt nicht. Wir kannten sie vorher nicht. Richtig. Und wir haben das auch erst nachher irgendwie mitgekriegt. Also an dieser Stelle noch einmal tausend Dank. Ihr habt nämlich einen ganzen Teil von eurer Zuhörerschaft scheinbar zu uns rübergeschwemmt.
Sieht so aus, ja, mega cool.
Ja, und deswegen hatte Noras Hippo-Folge, ich hoffe, ihr habt sie alle schon gehört, auch die besten Zugriffszahlen ever, seit wir seit anderthalb Jahren diesen Podcast betreiben.
Ja, Wahnsinn. Ich bin echt wirklich, wirklich platt, dass alle zumindest mal draufgeklickt haben und viele auch diese Nilpferd-Folge gehört haben.
Sie war auch echt gut. Ich musste sie ja auch nachhören, weil ich aber nicht da war.
Sehr brav. Danke, Krokodil.
Der Kuchen, sage ich nur.
Der Kuchen, ja.
Pack das gefälligst noch nach, sofort, jetzt auf der Stelle.
Also, der Kuchen. So. Genau, ich habe euch ja erzählt vom Mythos von Horus und Seth, die sich da in Nilpferde verwandeln und sich da krabbeln und battlen, wer denn nur der Coolere ist. Was ich aber unterschlagen habe,
ja, ist ich habe es gehört.
Das Coolste.
Also nicht gehört.
Ja, ich weiß auch nicht, wie mir das passieren könnte. Mann, Mann, ich hatte, glaube ich, kein Bier.
Du warst alleine.
Ja, ich war alleine, wahrscheinlich. Also, das Coolste an dieser Geschichte ist, Das Ganze ist in den Reliefs festgehalten im Tempel von Edfu. Und da sehen wir eben den Reliefzyklus mit dem Horus, der Harponierer, der da das Nilpferd.
Mini-Nilpferd übrigens.
Absticht. Genau, aber dadurch, dass der Tempel so groß ist und das Relief so groß ist, ist dieses Nilpferd riesig.
Ja, aber Horus ist noch größer.
Zu Recht, weil er ist ja auch der coolere. Aber es wird alljährlich im Edfu-Tempel dann ein Ritual gefeiert, um eben diesen Sieg des Horus über das Chaos zu feiern. Und dazu wird dann auch ein Kuchen gebacken. In Form eines Nilpferds. Ich wüsste zu gern, wie der aussieht und ich hätte auch wahnsinnig gern das Rezept. Ich muss noch mal gucken.
Also er ist dann von den Priestern rituell geschlachtet worden?
Genau, der Kuchen wird dann einfach rituell zerschnitten und fragmentiert, was ja auch wieder sehr spannend für mich ist. Das Fragmentieren von Dingen ist ja auch so mein Ding. Und dann wird dieser Kuchen von allen beteiligten Priestern aufgegessen und damit quasi der Seed gegessen und endgültig vernichtet.
Erinnert uns ja jetzt wieder, Entschuldigung, ich möchte sagen, an die christliche Kirche, ne?
Was?
Die
Nein.
Eucharistie, Quatsch. Die Hostien, die ja auch der Leib Christi sind, die man sich dann irgendwie verinnerlicht, also so ein...
Aber das ist ja gewisse, was Gutes, ne?
Also
das
ja, aber so ein gewisser kannibalistischer Zyklus, in dem man Kuchen isst.
Oder Kekse.
Ich brauche noch eine Salzbrezel.
Wir reden uns wieder hier um Kopf und Kragen, ich sehe das schon.
Mhm.
Oh Mann.
Das liegt an dem Bier.
Wahrscheinlich.
Ich will einmal zu Ende kauen, bevor ich weiterreden muss. Du musst dann jetzt reden.
Ich rede jetzt. Also wie gesagt, ich gebe euch auch nochmal ein Bild in die Shownotes und in den Social Media, dass ihr euch das mit dem Nilpferd und dem Edfu-Tempel nochmal reinziehen könnt.
Mit diesem kleinen, riesengroßen Nilpferd.
Ja. Und wir können ja schon mal auf anteasern, weil es ist ja dann jetzt Oktoberfest und dann ist ja quasi gefühlt schon Weihnachten. Und da wollen wir ja Kekse backen.
Ja, Nilpferdkekse.
Vielleicht machen wir ja Nilpferdkekse.
Ja. Und weil Nilpferde, ihr habt es gehört bei Nora, immer so schön grün-blau sind, kann man da sehr gut mit Lebensmittelfarbe experimentieren. Oh, hier gibt es grün-blaue Nilpferde. Ja. Zurück zu allen neuen ZuhörerInnen. Also nochmal tausend Dank, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt und uns
willkommen.
Toll findet. Wir können den Kack- und Sachgeschichten nicht genug danken und möglicherweise...
Ja.
Ergibt sich da ja was und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Mhm. Kein Druck?
Mhm. Nein, nein. No pressure, nein, überhaupt nicht. Wir harren der Dinge, die da kommen.
Mhm.
Falls ihr uns noch nicht kennt, jetzt kennt ihr uns. Wir reden auch mal über Bier, wir trinken auch mal Bier.
Mhm. Ansonsten sind wir total seriös.
Wir sind total seriös. Ihr könnt gerne unsere ganzen anderen Folgen nachhören. Die sind nämlich auch sehr gut. Im Übrigen ist es sehr spannend, jetzt... unsere Statistiken zu verfolgen. Ich muss noch ein bisschen über Statistiken reden. Mhm. All dieweil ihr, nämlich ihr neuen Zuhörer, die alle zu uns gekommen seid, unsere Statistik ein wenig abgeändert habt.
Aber was Gutes.
Also ja, es ist einfach interessant zu sehen. Wir sind ja hier alle Forschende. zum einen hat unsere allererste Folge jetzt die 1000 Zugriffe überschritten.
Wow.
Und an zweiter Stelle ist jetzt... Indiana Jones. Indiana Jones hat unsere Asterix-Folge, die lange Zeit unsere Nummer 2 war, überholt. Und steigende Zahlen hat ebenso Moon Knight, der nämlich jetzt die Mumie hinter sich gelassen hat. Sehr gut besucht wird in letzter Zeit auch unsere Metal-Folge.
Aha, sehr gut.
Das heißt also, das lässt auch wieder einen gewissen Rückschluss auf die neuen Zuhörenden schließen.
Aha, die
ihr
da
guckt
gerne.
Indiana Jones, ihr guckt Marvel-Filme und ihr hört Metal-Musik. Ist es so?
Möglich wär's.
Ihr könnt uns gerne schreiben. Ihr erreicht uns eigentlich überall. Naja, nicht ganz. Also wir haben einen Mastodon-Account, auf dem könnt ihr uns gerne folgen. Der ist aber ein bisschen vernachlässigt. Wir haben ganz neu einen Instagram-Account, der... ist ein bisschen besser gepflegt.
Ja, wir arbeiten dran. Und
ja,
müssen
genau.
Erstmal einspielen also, mit diesen ganzen Techniken.
Ihr
ja.
könnt natürlich auch uns über unsere Homepage schreiben.
Mhm.
www.mummies-magic.de. Da findet ihr auch nochmal alle Shownotes und alle Folgen und was über uns und unsere E-Mail-Adressen. Und wir freuen uns immer über alles, was ihr uns schreibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet.
Oh ja.
Das ist ganz wichtig. Bei Spotify, bei Apple iTunes, bei Google Podcast, whatever. Erzählt euren Freunden, eurer Oma, euren Tanten und den Saufkumpanen davon. Wir sind nämlich toll und
Wow, so viel Lob.
Finde ich jetzt einfach. Also man, redet über uns, empfiehlt uns weiter.
Man merkt, ne, wir sind gerade wirklich euphorisch, dass wir jetzt hier so einen Klickaufschwung irgendwie haben. Das ist für uns als, ja, die wir das irgendwie so als kleines Projekt angefangen haben, doch super, super spannend zu sehen, dass es offenbar euch interessiert, was wir hier machen, dass ihr das scheinbar auch wirklich gerne und wieder hört. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Bestätigung für uns auch, dass wir einfach auch noch hier weitermachen können. Wir haben jetzt was? 34 Folgen, ne?
Das müsste Folge 34 sein. Also eigentlich habe ich jetzt gesagt, Nora, wir müssen jetzt noch, um die neuen Zuhörer irgendwie so ein bisschen an uns zu binden und weil Wiesen ist, eine kurze Bierfolge machen.
Ja, genau. Super kurz. Ihr merkt es schon. Vielleicht wir können wir dann doch mal zum Punkt kommen.
Also wir sind noch nicht so lang. Die Kack- und Sachgeschichten haben original 3 Stunden geredet.
Ja, das ist beeindruckend. Ich habe mir das natürlich auch angehört und ich muss sagen, Mythologie-Folge, Chapeau, richtig krass recherchiert.
Es war großartig.
Da sind Götter dabei, von denen habe ich noch nicht mal was gehört.
Ja.
Also.
Nochmal Grüße. Ja. Was wir auch noch sagen müssen, weil das scheinbar noch nicht bei allen angekommen ist, wie wir jetzt hören sollten, wir haben einen Merchandising-Shop.
Also ihr könnt Magic.
Also Mummies und Magic. Also wir sind Mummies und Magic. Wir haben einen Merchandising-Shop bei Spreadshirt. Wir verlinken euch den in unseren Shownotes. Und in diesem Shop, ich sage es jetzt nochmal ganz deutlich, damit es auch alle mitkriegen, gibt es Tassen, es gibt Magnete, es gibt Taschen, es gibt T-Shirts, es gibt
Hoodies.
Ihr könnt euch also komplett in Mummies and Magic einkleiden und könnt damit Werbung laufen, ihr könnt auf der Straße angesprochen werden und könnt sagen, das ist der beste Podcast der Welt und alle Menschen müssen ihn hören.
Wow, so viel Eigenwerbung. Ich hoffe, YouTube sperrt uns nicht dafür.
Soll ich nochmal weitermachen? Wir sind nämlich auch bei Ko-fi. Das heißt, wenn ihr uns gut findet, könnt ihr uns ein Bier, wahlweise auch einen Kaffee oder 2 oder 3 über Ko-fi ausgeben. Der Link kommt ebenfalls in die Shownotes und ich werde ihn auch auf den Social Media nochmal teilen. Man muss sich ja man kann sich nicht genug anpreisen, habe ich jetzt gehört, Marketing und so. Deswegen tue ich das jetzt hier in extenso. Also auch da freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Wir freuen uns schon über alle Spenden, die uns erreicht haben. Und das Geld setzen wir natürlich wieder in neue Folgen um. Das heißt also, solange bis wir so viel Geld haben, dass wir uns zur Ruhe setzen können.
Ja, das ist natürlich der finale Plan, der hinter dieser massiven Werbewand hier steckt.
Dass wir nur noch Mummies und Magic machen können und dann auch mal 3 Stunden reden können.
Ja, und dann gehen wir in Rente auf eine Insel oder.
Nein, dann richten wir uns einfach hier unten in den Podcastraum des Ägyptischen Museums ein.
Also, können wir dann so eine Sandinsel machen? Einen Planschbecken? Okay, perfekt. Ja,
kriegen wir hin mit den Füßen im Sand und im Wasser. Das, vielleicht reicht uns auch jemand Cocktails.
Ja, aber nein, wir werden natürlich das für Forschungsmaterial einsetzen und vielleicht noch etwas in die geplante Kekse-Back-Aktion fließen lassen. Wir gucken mal.
Bücher, für Filme, für alles Mögliche. Wir sind natürlich auch immer offen für eure Vorschläge.
Absolut.
Das heißt also, wenn ihr über Altägypten im Alltag stolpert und ein Thema habt, über das ihr gerne mehr wissen wollt und über das wir reden sollen, auch das bitte her zu uns. Mhm. Lasst es uns wissen.
Auf dem Zettel-TM ist noch
der was. Der Zettel-TM wächst und gedeiht, aber es ist immer noch Platz auf ihm für die nächsten mindestens 783 Folgen.
Okay.
Kriegen wir das
Benchmark hin? Ist gesetzt. Die Meilensteine liegen vor uns.
Ja.
Super. Dann würde ich sagen, legen wir die
Füße
hoch.
Ich komme hier nochmal irgendwie. Ja, das stößt sich nicht so schön an wie mit einer Glasflasche.
Ne? Ja, das wäre natürlich was. Das nächste Mal bringen wir dann unsere Bierkrüge mit unserem Logo drauf.
Mega.
Also wir haben viel vor.
Ich gucke mal, ob das bei Spreadshirt gibt. Bierkrüge, also es gibt Tassen. Zur Not kann man das Bier aus der
Tasche trinken. Ja, ich habe schon eine. Ich mag sie sehr. Sie ist wunderbar. Spülmaschinenfest.
Aha. Mhm. Ausgetestet.
Schon ausgetestet.
Gut. Hinreichend. Also Tassen, Bierkrüge, whatever. Das Getränk eurer Wahl mit Mummies und Magic.
Ja, da könnte man, was ihr mir letztens mitgebracht habt, die Isis Cola.
Ja.
Kann man auch aus dieser Tasse trinken. Ist auch ganz cool.
Kann man auch tun. Das stimmt. Die könnte ich mal teilen auf. Ich suche ja immer noch was ich so auf Instagram teile.
Ja, hier, bitteschön, Isis Cola.
Isis Cola. Keine Werbung.
Selbst gekauft und selbst gekostet.
Noch nicht.
Selbst
also gekostet. Wir nehmen auch Werbeanfragen entgegen, wenn ihr mit uns werben wollt.
Okay, ich sehe schon. Wir
sollten aufhören.
Ja, wir streben Großes an und bedanken uns natürlich immer wieder herzlichst für all eure Unterstützung in jeglicher Art, in jeglicher Form. Hört uns weiter, folgt uns weiter, liked uns, teilt uns, lasst uns eure Wünsche wissen. Wenn es was mit dem alten Ägypten zu tun hat, gucken wir, was wir tun können.
In diesem Sinne, Later Skaters.
Wiederhörnchen.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbpdw, die besten Podcasts der Welt.